Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kreativ on Air. Ich bin Caro und wir sind bei Leibniz FM. Wie Gründungsteams in der Kreativwirtschaft funktionieren, darüber wollen wir heute sprechen. Es geht um die Frage, welche Vorteile gemeinschaftliches Gründen haben kann. Zum Beispiel geteilte Verantwortung, unterschiedliche Skills und mehr Resilienz. Aber auch darum, welche Herausforderungen dabei entstehen. Und wir schauen darauf, welche Strukturen Teams brauchen, um langfristig und nachhaltig zusammenarbeiten zu können. Dazu freue ich mich, Franziska Fuchs, Gründerin von Senf, begrüßen zu dürfen. Senf ist ein Kreativkollektiv und Kommunikationsbüro, die nachhaltige Markenarbeit mit Strategie und Design verbindet. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, wie Kommunikation Verantwortung übernehmen und langfristig Wirkung entfalten kann. Außerdem haben wir Marlo Zier von Ehrenwerk TV zu Gast. Ehrenwerk TV ist eine Produktionsfirma, die Filme, Formate und Livestreams rund um gesellschaftliche Themen umsetzt. Marlo ist Gründer und arbeitet dort als technischer Produzent und Live-Regisseur. Franziska und Marlo, danke, dass ihr da seid. Bringt uns mal an den Anfang. Wie hat sich jeweils euer Gründungsteam gefunden?
Ja, tatsächlich war es bei uns so, dass ich das Gründungsteam zusammengestellt habe. Also ich bin mit der Gründung alleine gestartet und habe in der Zeit, in der ich so die Ideen dafür, was ich denn eigentlich gründen möchte, was ich anbieten möchte und so weiter, dann festgestellt, das schaffe ich gar nicht alleine. Und dann habe ich in meinem persönlichen Netzwerk rumgefragt, wer denn darauf Lust hätte, habe vor allem auch geguckt, wer ist denn sowieso selbstständig und könnte sich vorstellen, mit mir zusammenzuarbeiten. Und so ist dann das Ursprungsteam entstanden. Es hat sich auch ein bisschen was getan seitdem. Und eine Person, die kannte ich vorher tatsächlich nicht, die habe ich beim Netzwerken kennengelernt. Das ist meine Kollegin Nadine. Und das ist vor allem dem geschuldet, dass ich während Corona gegründet habe und man da ganz viel online genetzwerkt hat. Und da hat es aber auch perfekt gepasst von Anfang an. Also das Team ist so ein bisschen entstanden aus meinem persönlichen Netzwerk und auch so aus dem Online-Netzwerken.
War es bei dir auch persönliche Gründung oder wie war bei dir der Verlauf?
Ja, auch persönliche Gründung während der Corona-Zeit tatsächlich. Es hat schon vorher angefangen, dass ich mich selbstständig machen wollte, aber der Fokus kam halt mit Corona durch den Bedarf im Gemeinwesen. Und da hatte ich dann auf einmal so einen ziemlich klaren Fokus und tollerweise in der Berufsschule, der Mensch, der neben mir saß, der Alexander, das war quasi mein Lieblingsmitschüler und wir haben auch viele Projekte und Preise gewonnen während der Berufsschulzeit. Und das hat sich über 10 Jahre entwickelt. Also wir haben 10 Jahre immer mal wieder zusammengearbeitet. Und während Corona war dann die Nachfrage so groß an professionellen Dienstleistern im Bereich Medienproduktion. Ich habe gesagt, Alex, ich kann dich nicht heiraten. Wir können auch kein Haus zusammenbauen, aber wir können ja diese Firma zusammen gründen. Und das war für mich so eine Art tiefe Freundschaft, aber auch halt berufliche Freundschaft, die sich da so manifestiert hat. Und es kam noch jemand dazu während der Zusammenarbeit, der hat gesagt, ihr macht das so toll, ich wäre gern Teil davon. Darf ich bitte mitmachen? Und ja, es war einfach schön. Es hat sich sehr gefügt, aber auch durch viele, viele Zusammenarbeiten vorher schon bewährt. Also auf beruflicher und freundschaftlicher Ebene ist das, dann hat das gut gepasst.
Das heißt, am Anfang wart ihr zu zweit, dann wart ihr zu dritt. Wann war der Punkt, das machen wir nicht mehr alleine, sondern gemeinsam? Gab es da einen konkreten Auslöser?
Also bei mir war es so, ich habe es ja gerade schon gesagt, dass ich mir die Leute zusammengesucht habe und das hat maßgeblich damit was zu tun gehabt, dass ich erstmal gerne im Team arbeite und dass die Art und Projekten, die ich gerne machen möchte, auch einfach einzeln gar nicht zu stemmen ist. Also ich gehe einfach gerne ganzheitlich an Themen dran. Das sieht man dann eben auch an unserem Team. Also wir sind jetzt nicht alle nur aus dem Bereich Brand oder Grafikdesign, sondern wir haben einen Developer im Team, wir haben eine Performance-Marketing-Spezialistin im Team. Also es ist einfach ein breites Portfolio und das kann man nicht machen, wenn man das als One-Woman-Show macht. Deswegen war das relativ schnell klar, dass ich das mit anderen Menschen zusammen machen möchte.
Ja, bei uns ganz ähnlich. Also es gibt ganz bestimmte Bereiche, da bin ich sehr gut und es gibt Bereiche, in denen bin ich sehr, sehr schlecht. Und wir haben früh, also in der Zusammenarbeit mit Alex, habe ich früh erkannt, dass wir uns da sehr gut ausgleichen. Und wir haben da eine gute Synergie gefunden und Dorian, die dritte Person, ist halt dann dazu gekommen, um das abzustützen. Ich konnte als Solo-Selbstständiger, das ist vielleicht genau der Punkt, ich konnte nie krank sein. Ich hatte viel Verantwortung als Solo-Selbstständiger für Projekte, die viel zu groß waren, um die alleine zu stemmen, um halt keinen Ausfall zu haben. Und das ist so ein Sicherheitsnetz, was ich seitdem halt auch spüre täglich, wenn ich aufstehe. Ich weiß, ich kann heute auch krank sein.
Auf Basis, was ihr schon gerade gesagt habt, kann man sich die nächste Frage fast schon denken. Wenn ihr euch mit Menschen austauscht, die alleine gegründet haben, was würdet ihr sagen, macht das Gründen im Team für euch anders?
Also es geht in beide Richtungen. Man muss sich natürlich von vornherein mit anderen Menschen und deren Vorstellungen für das eigene Gründungsprojekt auseinandersetzen und kann nicht einfach nur das machen, was man möchte. Auf der anderen Seite ist es aber auch total wertvoll. Man hat irgendwie immer jemanden, der einem auch spiegelt. Also der einem vielleicht auch spiegelt, wenn man gerade eine Sache nicht zu Ende gedacht hat oder eine Entscheidung aus dem Bauch heraus trifft, die vielleicht gar nicht so klug ist in Bezug auf das eigene Gründungsprojekt. Und man hat dadurch auch einfach ein bisschen mehr Sicherheit.
Also ich erlebe das in Phasenarbeiten. Und manche Tiefphasen sind bei Solo-Selbstständigen, glaube ich, kritisch finanziell. Und wenn man halt mit zu zweit, zu dritt, zu viert oder halt aufwärts, dann glaube ich, dass diese Kurven sich halt ausgleichen und man so eine Basisproduktion schaffen kann, ohne dass man die also einzelne Leute ausbrennen lassen muss. Und das ist, glaube ich, so der große Vorteil zur Solo-Selbstständigkeit. Aber es gibt natürlich auch diverse Probleme.
Ich glaube, zu dem Problem kommen wir nachher nochmal genauer. Erstmal, Franzi, bei euch geht es viel um Marken und ihr beschäftigt euch viel mit Verantwortung und Nachhaltigkeit. Magst du uns ein bisschen was dazu erzählen und woher kommt eigentlich der Name Senf?
Ja, die Frage nach dem Namen führt eigentlich schon direkt in die Antwort. Also der Name Senf ist so entstanden, dass ich eben losgegangen bin mit diesem Gründungsprojekt, nachdem ich aus einer größeren Agentur rausgegangen bin, weil ich das, was ich dort gemacht habe, gerne machen wollte, aber eben nicht mehr für alle Unternehmen. Und das heißt, ich habe geschaut, mit wem möchte ich arbeiten. Ich möchte gerne mit sozialen und ökologischen Unternehmen zusammenarbeiten und ich möchte weiter am Thema Marke arbeiten. Dann habe ich ganz viel rumüberlegt, wie könnte man so eine Agentur oder so ein Büro nennen und bin dann auf ganz viele Namen gekommen, die es alles schon gab. Und war dann schon kurz vorm Aufgeben, weil ich gedacht habe, ich finde einfach keinen Namen. Und dann habe ich mich so auf die bildliche Ebene begeben und habe gesagt, okay, was will ich denn eigentlich tun? Ich möchte gerne nachhaltigen Unternehmen dabei helfen, dass sie gesund wachsen, dass sie irgendwie von vornherein irgendwie eine stabile Marke haben. Also bin ich ein Gründünger. Und weil das nicht so ein schöner Name ist, habe ich gegoogelt, was es noch für Gründünger gibt und bin dann irgendwann auf die Senfpflanze gestoßen, die eben, wenn man sie irgendwo aussieht, den Boden besser und ja, nährstoffreicher hinterlässt, als er vorher war. Und das fand ich einfach eine sehr schöne Metapher. Und der Name ist irgendwie auch schön stumpf und irgendwie kurz und alle müssen irgendwie immer ein bisschen lachen. Das heißt, der prägt sich irgendwie gut ein. Und der führt im Prinzip auch dazu, wie wir eigentlich zu dem Thema gekommen sind und wie wir auch zusammengekommen sind als Team. Also es geht ganz viel um die gemeinsamen Werte, die uns eben tragen.
Malu, magst du uns auch noch mal kurz abholen? Wie entstand Ehrenwerke TV nochmal und woher kommt euer Name?
Ja, Ehrenwerk als Zusammenschluss von den drei Solo-Selbstständigkeiten von Alex, Dorian und mir. Wir haben uns auf einem gemeinsamen Nenner gefunden, wenn es darum geht, einen Sinn in seiner Arbeit zu suchen. Und das ist eben gemeinwohlorientierte Projekte, sozioökologische Projekte zu unterstützen, gerade bei der Dokumentation, weil das leider viel zu selten eingeplant wird. Und der Name Ehrenwerk ist dann quasi aus unserem Kundenstamm entstanden, der sich zusammensetzt aus ganz vielen Vereinen aus Hannover und Niedersachsen. Da waren wir sehr nah beim Ehrenamt, also die Zusammenarbeit auch mit der Landesarbeitsgemeinschaft für soziale Stadtentwicklung, damals einer unserer Hauptauftraggeber. Und da hatten wir uns bei Ehrenamt gefunden, aber wir machen Ehrenwert nicht umsonst. Deswegen haben wir gedacht, Handwerk oder Werk, Gehwerk, ist Ehrenwerk. Wir machen das halt ehrenamtlich vom Herzen, aber halt als professionelle Dienstleistung.
Wir machen eine kurze Musikpause, würde ich sagen, bevor wir uns weiter damit beschäftigen, wie Teamgründung tatsächlich funktioniert, mit Franziska Fuchs, Gründerin von Senf, und Malu Zier, Gründer von Ehrenwerk TV. Wir wollen Einblicke in den Arbeitsalltag der Teamdynamik auf die Spur gehen mit Franziska Fuchs, Gründerin von Senf, und Malu Zier von Ehrenwerk TV in der heutigen Sendung von Kreativ On Air. Wie habt ihr zu Beginn eure Rollen und Verantwortlichkeiten definiert und wie hat sich diese Aufteilung zu heute verändert?
In der Videoproduktion haben wir einen Workflow entwickelt, bei dem wir immer Rollenwechsel stattfinden lassen. Das heißt, wir sind auf Augenhöhe gestartet. Also das heißt auch, das Equipment, was wir eingebracht haben, ist es alles ungefähr auf Augenhöhe. Wir sind bei der Künstlersozialkasse und bei der müssen alle Gesellschafter gleichteilig berechtigt sein. Das heißt, wir haben von unserer Firmenform her schon vorgegeben, dass wir immer ein Drittel Entscheidungsrecht haben und dass wir immer auf Augenhöhe arbeiten müssen. Und das hat uns einen sehr angenehmen Rahmen gegeben. Das heißt, bei drei Leuten ist es immer einfach Abstimmung zu treffen. Aber ich glaube, in der eigentlichen Arbeit, die wir haben, im täglichen Workflow, ist es so, dass wir Rollen wechseln. Das heißt, dass wir pro Projekt eigentlich einen Projektverantwortlichen bestimmen. Das ist auch nicht immer die gleiche Person, aber meistens die sich am meisten angesprochen fühlt von dem Inhalt des Videos oder des Auftrags. Genau, und dann geht es eigentlich in die Produktion und so gestalten wir eigentlich unseren Arbeitsalltag bei der Projektarbeit. Und wenn wir Entscheidungen treffen fürs Unternehmen, dann machen wir das eigentlich so einmal im halben Jahr, im Jahr. Und dann sind das eigentlich mal schnelle demokratische Entscheidungen.
Ja, bei uns ist es tatsächlich ganz anders. Also ich finde es spannend, dass du sagst, ihr könnt auch in euren Rollen wechseln, weil das bei uns so überhaupt nicht funktioniert. Also wir sind in unseren Kompetenzen und auch in unseren Rollen, die wir in der Firma haben, sehr, sehr unterschiedlich. Am Anfang, dadurch, dass ich eben die Gründerin war, lag auch viel Verantwortung und auch viele, sag ich mal, interne Rollen lagen bei mir. Und das war dann auch eine Zeit lang gar nicht so gut. Und als ich dann angefangen habe, das so anzustoßen, dass eben auch mehr Verantwortung verteilt wird und dass es gewisse Rollen gibt, die ich gar nicht haben möchte, war auch das jetzt erstmal nicht so ein Prozess, der gleich so gut funktioniert hat. Also wir haben uns zwar sehr, sehr viel mit Rollen beschäftigt, wir haben Rollenprofile erstellt, haben auch immer wieder Meetings dazu gehabt, was denn für Verantwortlichkeiten bei welcher Rolle lagen. Und es hat aber trotzdem nie so richtig geklappt, dass jetzt alle die Rollen, die sie gesagt haben, dass sie sie machen, auch umsetzen. Und dann hat sich erstmal ganz viel auch innerhalb der Teamdynamik grundsätzlich verändert. Es gab auch noch, Wechsel im Team, da kann ich bestimmt gleich noch ein bisschen was drüber erzählen, bis es jetzt heute eigentlich an dem Punkt ist, wo wir da gar nicht mehr so akribisch drauf gucken. Also wo es jetzt gar nicht mehr darum geht, dass ich jetzt irgendwie eine Rolle innehabe, die wir vorher definiert haben, sondern dass es sich eigentlich sehr organisch dahin bewegt hat, dass alle, die jetzt mitarbeiten, die eine Rolle haben im Team, das auch selbst gewählt haben und gesagt haben, das ist was, damit kann ich mich identifizieren, da fühle ich mich mit wohl. Und nichtsdestotrotz wäre es für uns immer noch sehr erstrebenswert, wenn wir auch Rollen tauschen könnten, weil, Marlo, das ist vorhin angesprochen, wenn mal jemand krank ist, das funktioniert bei uns tatsächlich noch nicht so gut, weil wir eben sehr, sehr unterschiedliche Kompetenzen haben. Und das ist was, wo wir aktuell dran arbeiten.
Rollenverteilung funktioniert bei euch verschieden. Wie gestaltet ihr dann gemeinsame Entscheidungsprozesse? Besonders wenn ihr unterschiedlicher Meinung seid, habt ihr da Tipps?
Es gibt grundlegende Entscheidungen, wo es, glaube ich, so um Grundsätze geht. Also ich bin ein großer Fan zum Beispiel von Backups. Also bei unseren Ton- und Filmproduktionen haben wir eigentlich immer 1 bis 2 bis 3 Backup-Spuren, die laufen. Andere Menschen, die das vielleicht ein bisschen auf die leichtere Schulter nehmen, weil bis jetzt noch nie was passiert ist. Es ist ein Kampf für mich auch manchmal über Wochen, Monate, mehrere Produktionen hinweg, dass im gesamten Team auch mit den externen Fachkräften, also wenn wir externe Kreative dabei haben, haben die nicht die gleichen Wertevorstellungen wie ich, wie mit dem Kunden gesprochen wird, wie die Dynamik im Team sein sollte, die Stimmung sein sollte. Und ich glaube, manche Kämpfe sind es wert, gekämpft zu werden. Und manchmal muss es einfach quasi einfach festgelegt werden auf Wirtschaftsebene, auf Firmenebene. Und das tun wir dann auch eben bei diesen halbjährlichen Besprechungen, wo wir das dann wirklich festlegen. Was während der Produktion passiert, ist immer flexibel und da können auch kreative Lösungen ausprobiert werden. Und eben in diesen Firmensachen halt eher nicht. Also da unterscheiden wir bei Entscheidungen zwischen, ist das jetzt relevant für uns für immer oder jetzt nur für diese eine Produktion. Und durch diese vielen kleinen Entscheidungen, die wir bei den Produktionen treffen, sind wir, glaube ich, haben wir ganz gut uns geübt darin, dann diese wichtigen Entscheidungen dann im Halbjahr zu treffen.
Ja, ich habe tatsächlich die Frage meinen Kolleginnen beim Mittag gestellt, weil ich auch da gar nicht so richtig eine Antwort drauf wusste, weil wir selten sehr, sehr unterschiedlicher Meinung zu Themen sind. Es gibt schon häufiger mal, dass einer Person was wichtiger ist als einer anderen, so wie du es gerade gesagt hast mit dem Thema Backups. Und da würde ich sagen, handhaben wir es mittlerweile einfach so, dass wir sagen, naja, wenn es dir wichtig ist, dann kann ich da irgendwie mitgehen. So, dann pushe ich es vielleicht nicht, aber ich trage die Entscheidung mit, weil ich nachvollziehen kann, warum das dein Wunsch ist. Und ich glaube, wenn man so miteinander umgeht, dass man jetzt nicht irgendwie in seinen MitgründerInnen oder seinen KollegInnen so den Gegner sieht, sondern einfach sieht, okay, da hat jemand ein anderes Bedürfnis, dann kann man, glaube ich, schon viele größere Konflikte abwenden.
Verschiedene Interessen, verschiedene Werte. Eine sehr grundlegende Frage darauf bezogen, wie schafft ihr Transparenz und gute Kommunikation im Team?
Wir haben eine Messenger-Gruppe und in dieser Messenger-Gruppe, da passiert eigentlich die gesamte Kommunikation, wo wir Gedanken einfach teilen, ist es bei uns noch recht überschaubar mit 3 Leuten. Aber es ist schon so ein offenes Gedächtnis, was wir da pflegen mit dieser Gruppe, wo auch einfach Gedanken landen oder Ängste, Befürchtungen, Wünsche, Bedürfnisse, auch jetzt für dieses derzeitige Projekt. Das hat sich halt sehr gut herausgestellt. Auch, dass wir eigentlich fast immer überall eine Reaktion, also wenn jemand was schreibt bei uns, ich habe was geschafft, dann gibt es immer eine positive Reaktion, was einfach einen auch motiviert weiterzumachen. Ja, und mit dem Kunden halten wir das auch im Offenen. Wir versuchen immer, Probleme anzusprechen, bevor die sie finden. Also, dass man einfach immer proaktiv handelt, auch in der Kommunikation. Gewaltfreie Kommunikation ist auch der Grund, warum wir nicht bei Agenturen manchmal arbeiten, wo wir eigentlich arbeiten könnten, sondern selbstständig geworden sind, weil wir eben gewaltfrei kommunizieren und arbeiten wollen. Das ist unser Anspruch. Und das haben wir bis jetzt in unseren Agenturen, wo wir vorher gearbeitet haben, noch nicht so in der Form erlebt.
Ja, bei uns ist das Thema Transparenz in der Kommunikation besonders wichtig, weil wir als Team eben unterschiedliche Rollen haben und auch unterschiedlich intensiv an Senf mitarbeiten. Also unser Team ist quasi so aufgeteilt, dass wir 3 Personen haben, die auch Teil der Firma sind und dann eben noch weitere 3 Personen und eine Person im Praktikum, die sozusagen ein bisschen loser dranhängen. Und da wir auch nicht alle in Hannover sitzen, sondern nur ein Teil des Teams, ist es schon auch wichtig, die Leute, die zum einen nicht vor Ort sind und zum anderen auch nicht an so vielen Projekten beteiligt sind, sondern nur hin und wieder, trotzdem im Loop zu halten und ihnen das Gefühl zu geben, dass sie Teil des Teams sind. Und dafür haben wir verschiedene Strukturen. Wir haben zum Beispiel einmal die Woche Weekly, wo sich das ganze Team trifft, wo wir irgendwie aktuelle Themen besprechen oder auch einfach nur miteinander einchecken. Wir haben ein Projektmanagementsystem, wo wir auch alle Transparenz erarbeiten. Das heißt, andere Leute können immer sehen, was ich gemacht habe, an welchen Aufgaben ich gerade arbeite, was ich abgehakt habe, und wir kommunizieren darüber. Wir machen Teamtage mindestens einmal im Jahr, ein Wochenende und eine Weihnachtsfeier, dass wir uns persönlich sehen. Und wir haben eben jetzt auch noch angefangen, so kleine Treffen zu zweit zu machen. Das heißt, bei uns One-on-Ones, dass wir dann auslosen, wer mit wem einfach mal sich auf einen Kaffee digital trifft und einfach mal so miteinander quatscht, sodass man eben neben der Arbeit auch das Persönliche ja mit einbringt und so miteinander in Verbindung bleibt.
Transparente, gewaltfreie Kommunikation, Team-Meetings, Team-Meetups sind ganz wichtig. Also hier erstmal ganz viel Input zum Nachdenken von Franziska Fuchs, Gründerin von Senf, und Malu Zier von Ehrenwerk TV. Gleich wollen wir ganz offen über Konflikte, Stolpersteine und Chancen sprechen. Also dranbleiben lohnt sich. Nochmal großes Dankeschön an Franziska Fuchs, Gründerin von Senf, und Malu Zier von Ehrenwerk TV, dass ihr heute hier seid. Wir gehen direkt rein. Welche Herausforderungen habt ihr als Team im Gründungsprozess erlebt, zum Beispiel bei Konfliktthemen, Finanzierung oder Rollenklärung?
Genau, ich habe ja gerade schon gesagt, dass wir, was das Thema Rollen und auch das Thema, wie findet sich so das Team angeht, schon eine kleine Reise hinter uns haben. Das heißt, es war immer herausfordernd, wenn es nicht gleich geklappt hat. Also eben rauszufinden, wer kann welche Rolle besetzen und wie arbeiten wir hier eigentlich zusammen. Und ich glaube, das ist auch ein Prozess, der irgendwie weiterläuft. Und es hat bei uns auch einfach schon in der Firma Änderungen gegeben, jetzt gerade sogar schon zum zweiten Mal, dass eben einmal eine Person rausgegangen ist, einmal eine Person aus der Firma eher so in das erweiterte Team gegangen ist und jetzt ganz neu jemand dazugekommen ist. Und das sind natürlich irgendwie immer Herausforderungen, weil da, wo Menschen irgendwie rausgehen oder sich die Rolle verändert, das einfach was ist, was immer das ganze Team auch betrifft.
Gab es in eurer Zusammenarbeit eigentlich schon Situationen, die euch als Team wirklich auf die Probe gestellt haben? Und was hat euch dann geholfen, damit umzugehen, Malu?
Ich nenne es nicht Problem, ich nenne es Herausforderung. Es gibt in jeder Produktion Herausforderungen von verschiedenen Kalibern. Und es gibt Momente, wo wir Konflikte haben, die wir dann aber auch eigentlich vor Ort und Stelle eigentlich lösen können, weil wir immer hinterfragen, so, der meint das nicht böse, was braucht er, wie kann ich ihm das jetzt ermöglichen? Und deswegen sind wir sind halt ein kleines Team von 3 Leuten, die halt unglaublich gut eingespielt sind. Da haben wir auch auf menschlicher Basis halt auch Wege gefunden, einfach offen zu kommunizieren. Manchmal durch Komik, manchmal durch Ernsthaftigkeit. Also es gibt meistens irgendwie dann doch die richtige Botschaft, um den Konflikt zu lösen. Unsere Konflikte bei der Gründung, würde ich sagen, wurde uns gerade in Hannover sehr einfach gemacht. Also wir haben mehrere Beratungen genossen, eine Beratung vom Steuerberater. Dann war die GbR quasi einfach schon so hingelegt. Ich wollte immer eine GmbH gründen, weil der Kunde immer gesagt hat, wir arbeiten nur mit GmbHs zusammen. Das ist schon sehr oft im Raum gewesen. Aber wir sind an einem Punkt, wo wir sagen, wenn es wirtschaftlich so gut läuft, dass es halt Sinn macht, machen wir es. Dann fangen wir auch an zu skalieren, aber bis wir nicht skalieren müssen, lassen wir es erstmal mit den externen Kräften dann auch soweit.
Klassische Frage, was hättet ihr im Nachhinein alles so anders gemacht? Gibt es etwas, das ihr gerne früher geklärt hättet? Also nochmal sowas wie Verträge, Zuständigkeiten, aber auch Finanzen?
Ja, also bei uns war es vor allem, glaube ich, das Thema, dass eine Person rausgegangen ist, wo wir sehr gerne Dinge vorher gemacht hätten. Also einmal natürlich die Frage, wie geht man denn überhaupt damit um, wenn man im Team Konflikte hat, die sich einfach nicht lösen lassen. Da haben wir dann den Schritt gemacht, dass wir eine Supervision gemacht haben und gedacht haben, das würde es vielleicht auflösen. Mussten uns dann aber letzten Endes eingestehen, dass es einfach irgendwie an zu vielen Stellen irgendwie geknatscht hat und wir dann getrennte Wege gehen mussten. Und in so einer Situation, wenn man irgendwie gerade nicht so gut miteinander kommunizieren kann, ist es halt auch schwer, dann so finanzielle und auch irgendwie rechtliche Dinge auseinander zu dröseln. Und ich glaube, das haben wir unterschätzt. Also wenn man gemeinsam gründet, dann sieht man immer nicht, dass es auch mal auseinandergehen kann. Und in unserem Fall ist das eben passiert. Und ich glaube, da hätte man sich wirklich vorher mehr Gedanken zu machen können. Und auch vor allem darüber hätte man sprechen können, bevor überhaupt die ersten Konflikte aufgetreten sind. Also das würde ich jedem, der im Team gründet, raten, sich ein bisschen wie bei so einer Ehe, dass man sich hinsetzt und irgendwie so einen Ehevertrag miteinander aufsetzt und sagt, was passiert denn eigentlich, wenn wir uns hier nicht mehr verstehen? Was ist so der Plan ABC? Welche Schritte müssen gemacht werden, wenn man dann plötzlich sogar anfängt, sich über rechtlich notwendige Dinge plötzlich wieder zu streiten, obwohl es doch eigentlich nur darum geht, irgendwie die entsprechenden Dokumente vielleicht zu unterschreiben, damit irgendwie so eine, ja, so ein Gesellschafter ausscheiden kann. Und das war sehr, sehr nervenaufreibend bei uns und hat uns auf jeden Fall sehr viel Energie gekostet.
Ich glaube, wir haben recht früh angefangen, über Erwartungen zu sprechen. Ich glaube, ohne das kann es nicht funktionieren. Das Problem ist bei mir oder bei meinen Freunden, ist, wir gründen gerne mit Freunden zusammen. Und es muss diese Exit-Strategy geben, wie man da halt auch rauskommt und danach noch befreundet ist. Und ich glaube, das ist dann manchmal in der Energie, in dem Impuls dann des Gründens vielleicht manchmal in Vergessenheit, weil es wichtigere Dinge gibt für den Moment. Aber wie man sich danach noch in die Augen gucken kann und finanziell keinen Totalschaden erleidet, ist auf jeden Fall wichtig, dass man da vorher auch mal drüber spricht. Also bei uns war auch nie die Erwartung, das muss jetzt klappen, sondern wenn es klappt, dann klappt es. Und wenn nicht, gehen wir mit unseren Solo-Selbstständigkeiten weiter. Also es ist ja auch dann kein Haus gebaut, aber das geht auch leider nicht bei jeder Selbstständigkeit.
Du hast sie gerade schon benannt, die Erwartungen. Wie geht ihr eigentlich mit unterschiedlichen Erwartungen, Arbeitsweisen, aber auch Belastungsgrenzen im Team um?
Wir wurden mal gefragt von einem unserer Lieblingskunden, wie wir am liebsten arbeiten. Und Alex hat darauf gesagt, dass er am liebsten nachts arbeitet. Dorian am liebsten auch eigentlich. Und als ich gefragt wurde, sagte Dorian nur, Malu arbeitet am liebsten gar nicht. Und das war für mich ein wichtiger Moment, weil ich so ein bisschen die Selbstwahrnehmung von mir und von Dorian, von mir und so im Team nochmal neu überdacht habe. Und ich bin irgendwann dazu gekommen, dass es einfach nicht mal böse gemeint war. Weil meine Lieblingsarbeitsweise ist einfach, die Teile funktionieren, also als technische Leitung, alle Teile sind in place. Und jetzt fängt das Uhrwerk an zu laufen und ich bin dann oft einfach auch gerne beobachtender Betrachter. Also ich gucke von außen drauf und greife dann ein, wenn etwas nicht funktioniert. Aber wenn alles funktioniert, dann bin ich im Idealfall einfach nur dabei. Und das hat mir nochmal gezeigt, dass einfach, wir arbeiten zusammen, aber haben eigentlich alle drei unterschiedliche Arbeitswelten.
Eine letzte Frage habe ich noch für euch, danach gehen wir nochmal in eine letzte Musikpause. Was braucht es eurer Erfahrung nach, damit im Team wirklich Vertrauen entstehen kann, gerade in stressigen Phasen? Du hattest es gerade schon leicht erwähnt mit Ehrlichkeit.
Und Vertrauen.
Ja, ist schwer, dem noch was hinzuzufügen, würde ich sagen. Ein offenes Ohr und vor allem auch die Einsicht, dass Menschen eben sehr, sehr unterschiedlich sind. Ich glaube, das ist bei uns vor allem, also unser Team ist sehr, sehr unterschiedlich und das anzuerkennen hilft, glaube ich, dann zu sehen, wenn jemand ganz anders auf Dinge blickt.
Also Vertrauen, Ehrlichkeit, Akzeptanz. Mit diesen Worten kommen wir gleich zum Schluss und fragen Franziska und Marlo nach Tipps für Zukunftsvisionen. Es bleibt also spannend. Bis gleich hier bei Kreativ on Air auf Leibniz FM. Um langsam zum Ende zu kommen, wollen wir einen Ausblick in die Zukunft wagen und nach Tipps für GründerInnen fragen. Dafür haben wir hier im Studio Franziska Fuchs, Gründerin von Senf, und Marlo Zier von Ehrenwerk TV. Welche Strukturen oder Absprachen sind für euch heute unverzichtbar?
Also unverzichtbar ist, glaube ich, vor allem das Thema Transparenz. Also, dass alle im Team irgendwie wissen, was passiert gerade, dass man nicht irgendjemanden auf dem Weg verliert, dass man nicht irgendwie in kleineren Gruppen Dinge entscheidet und sich dann irgendwie Menschen ausgeschlossen fühlen, weil das ist das, was ein Team dann am Ende ja zerbrechen lässt oder was irgendwie dazu führt, dass Leute sich nicht so sehr als Teil des Teams fühlen wie vielleicht andere. Und das ist einfach was, wo wir auch die letzten Jahre stetig versucht haben, besser zu werden, dass dieses Gefühl von Gemeinschaft irgendwie entsteht, auch wenn nicht alle immer gleichermaßen an allen Projekten zusammenarbeiten.
Ich glaube, die wichtigste Absprache bei uns war durch die GbR-Form, dass wir alle die gleiche Energie einbringen, das heißt kein Nebengewerbe. Das heißt, wenn wir teilhaben an dieser Firma, also wenn wir das wollen, dann muss jeder dafür brennen, komplett. Das heißt, alle Projekte, die über uns laufen als Person, laufen eigentlich immer über diese Firma. Und das mussten wir halt am Anfang einmal festlegen, weil sonst, man ist als Freelancer mal dann dort und dort unterwegs. Aber man kann, ich habe das vorher im Vereinsleben gelernt, dass nicht alle Menschen gleichzeitig doll für ein Projekt brennen können. Das funktioniert einfach nicht. Aber ich muss das in der Firma erwarten können, sonst kann ich nicht mit denen zusammenarbeiten und mit der Energie planen, mit der Wirtschaftlichkeit. Und das war, glaube ich, gut, dass wir am Anfang gesagt haben, wenn wir das machen, dann machen wir das alle all in, alle drei Personen. Ansonsten gibt es da keine auf Augenhöhe planen und reden. Und auch, dass wir sagen, wie lange wollen wir das eigentlich machen? Machen wir das für ein Jahr? Probieren wir es aus? Oder ist das einfach perspektivisch etwas für 10 Jahre? Und wir haben uns halt für dieses 10-Jahres-Modell entschieden, dass wir sagen, wir gehen jetzt mal davon aus, dass wir drei Nasen jetzt für 10 Jahre zusammen in diesem Boot fahren. Und wenn man dieses Gespräch vorher nicht hat, ist das, glaube ich, manchmal schwierig, dann von allen die gleiche Energie zu erwarten.
Kurz und knapp gesagt, was braucht es aus eurer Sicht, damit Teamgründung langfristig gesund und auch tragfähig bleiben kann, auch über die Wachstumsphase hinweg?
Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man nicht nur miteinander gründet, weil man dieselben Werte teilt. Das ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Basis, sondern auch, dass die Arbeitsweisen zusammenpassen. Also entweder, indem sie sich irgendwie besonders gut ergänzen und irgendwie die eine Person das macht, was die andere nicht so gerne macht und umgekehrt. Oder indem man ja irgendwie anderweitig ja sich auf Sachen committen kann. Also wenn zum Beispiel eine Person sagt, ich habe überhaupt gar keinen Bock, in einem Projektmanagementsystem alles zu dokumentieren, und die andere Person sagt, mir ist das total wichtig, dann können diese Personen einfach nicht so gut zusammenarbeiten, weil sie sich im Alltag über gewisse Sachen nicht einig sind. Und ich glaube, das ist ja ein Punkt, an dem man auch noch denken sollte, wenn man gut und langfristig miteinander arbeiten möchte.
Finanzielle Weitsicht, Vernunft. Also wir haben das große Glück, dass die Mutter von Alexander eine Steuerberaterin ist und somit unser finanzielles Gewissen wird, glaube ich, auch sehr schnell unterschätzt, gerade nach der Wachstumsphase. Also man kommt da auf so einen Anspruch von der Erwartung vom Finanzamt auch und von der Krankenkasse, die eine Erwartung an einen haben, dass sich das so weiter steigert. Kurz und knapp, ich glaube, der Kalender ist heilig, und wenn man den Kalender nicht ehrt, dann gerät man in den Abgrund, ins Chaos.
Das ist wirklich schön gesagt, aber auch sehr deutlich. Was müsste Hannover als Kreativstandort bieten, damit Gründen hier weiterhin attraktiv bleibt?
Ich glaube, es ist wichtig, dass es hier viele verschiedene kreative Orte gibt. Also, dass es nicht nur, sage ich mal, einen Coworking Space gibt, sondern ganz unterschiedliche, wo man auch unterschiedliche Menschen kennenlernen kann. Vielleicht auch aus unterschiedlichen Bereichen, aber auch einfach ein unterschiedlicher Schlagmensch, der an verschiedenen Orten so zu finden ist. Und ich glaube, es wäre cool, wenn es noch mehr Förderung auch für Non-Profit-Projekte gäbe, sodass man eben auch noch mehr an Herzensprojekten arbeiten kann. Weil ich glaube, das ist auch was, was dann wieder Menschen zusammenbringt. Also wir haben gerade schon sehr viel darüber gesprochen in der Pause, dass man hier in Hannover so schön kooperativ miteinander arbeitet und nicht so die Ellenbogen gegeneinander ausfährt. Und ich glaube, das wird noch mehr dadurch gefördert, wenn man irgendwie an kreativen Orten mit Menschen an Sachen arbeiten darf, die nicht in erster Linie Geld abwerfen sollen.
Du sagtest das gerade schon, diese Kreativstandorte auch. Für mich ist das auch so ein bisschen das Platzprojekt und ist das mit Herz gewesen, was mich als Ort, als Mensch auch prägt, um aus dieser Comfortzone einfach rauszukommen. Und ich glaube, wir mehr von solchen Orten des Zusammenkommens hätten, ich nenne das mal jetzt konsumfreie Räume, wo wir uns aufhalten können, aber trotzdem gleichzeitig auch produktiv sein könnten, so dass es für alle auch ein bisschen wirtschaftlich ist. Dafür bin ich auch dem Kreativnetzwerk ganz dankbar, dass es halt diese Orte der Zusammen-, diese Momente, wo man sich halt einfach kennenlernt, halt gibt. Weil ich glaube, davon gibt es viel zu wenig, und man könnte die viel mehr provozieren oder erreichen, wenn man mehrere dieser Orte hätte. Und da hat Hannover schon ein paar schöne Orte. Auch liebe Grüße an den Hafen. Aber ich glaube, wir brauchen da ganz viele verschiedene, wie du gesagt hast.
Kann zum Schluss jetzt einmal, wenn man mit euch beiden ins Gespräch kommen möchte, wie darf man euch erreichen?
Also uns könnt ihr sehr gerne über Instagram schreiben. @bessermitsenf ist unser Username. Da erreicht ihr dann meinen lieben Kollegen Jendrik, der aber die Nachrichten auch gerne ins Team trägt. Und wir haben auch eine Kontaktseite auf unserer Website, bessermitsenf.de. Da haben wir auch reingeschrieben, wo ihr die Liebesbriefe und die Care-Pakete hinschicken dürft.
Uns findet ihr auf jeden Fall, wenn ihr nach Ehrenwerk sucht, dann werdet ihr uns finden. Es gibt nämlich nur noch eine ehrenamtliche Fahrrad-Selbstreparaturwerkstatt, die sonst so heißt.
Damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Sendung von Kreativ on Air bei Leibniz FM. Danke Franziska Fuchs, Gründerin von Senf, sowie Malu Zier, Gründer von Ehrenwerk TV, dass ihr bei uns wart und für das tolle Gespräch. Alle Infos, Updates und spannende Inhalte gibt's außerdem im Kreativ-Newsletter und auf Social Media bei uns @kreativ_netzwerk_Hannover. Kreativ on Air könnt ihr jeden dritten Mittwoch im Monat hören. Bis dahin, ciao, ciao.